ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie beschäftigen sich aktuell zwangsläufig mit dem Stand der Demokratie. Und zwar in Gänze, überall auf der Welt. Wie steht's um Sie?
Die Demokratie ist sicherlich gerade herausgefordert, in manchen Teilen der Welt mehr als in anderen. Hier in Deutschland haben wir spätestens seit 2017 einen Weckruf, glaube ich, erlebt mit dem Einzug der AfD in den Bundestag, dann auch in allen Landtagsparlamenten. Es ist die AfD eine Partei, die ganz klar gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet. Und das hat manche Leute schon aufgeschreckt. Und wir merken, dass wir etwas für die Demokratie tun müssen, dass Demokratie nichts Selbstverständliches ist, was einfach immer da ist, sondern Demokratie kann auch verschwinden. Aber es gibt eben auch einen doch großen Teil der Bevölkerung, der beispielsweise Parteien wie die AfD oder in Frankreich Rassemblement National oder die jeweils rechtspopulistischen Parteien in anderen europäischen Ländern unterstützen. Also insofern sind wir gerade vor einer großen Herausforderung, vor allem auch, wenn wir über den Atlantik schauen, was wir ja als Bundesrepublik sehr lange, sehr oft und sehr intensiv gemacht haben und auch weiterhin tun, wo die Demokratie nochmal in einem ganz anderen Zustand ist.
Was ich mich frage, Sie haben es ja gerade schon deutlich gemacht, dass die Demokratie in unser aller Hände liegt, dass wir auch alle was dafür tun müssen, um sie zu pflegen. Sind wir da so ein bisschen, was ist das, faul geworden in den letzten Jahren vielleicht auch?
Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wir haben, ein Großteil von uns hat sie als zu selbstverständlich angesehen. Jetzt sitzen wir beide ja heute auch in Stuttgart, also dem Südwesten der Republik. Und gerade für Menschen, die in Westdeutschland groß geworden sind, für die hat sich sehr viel in den letzten Jahrzehnten immer in Anführungsstrichen zum Guten hin entwickelt. Wirtschaftswunder in den 50er, 60er, 70er Jahren. Dann kam die Wiedervereinigung. Der Westen war in Anführungsstrichen auf der richtigen Seite der Geschichte The End of History. Der große Aufsatz von Fukuyama, der das ja auch nochmal bestätigt hatte. Insofern konnten wir uns eigentlich nie so recht vorstellen, dass es auch mal kritisch werden könnte.
Weil sie immer dazugehörte, die Demokratie.
Weil die Demokratie immer dazugehörte und nie große Herausforderungen hatte. Natürlich haben wir jetzt Herausforderungen gehabt, was zum Beispiel die RAF und Terroristen anbelangte. Natürlich haben wir auch unterschiedliche Formen der Demokratie diskutiert, als wir die Wiedervereinigung hatten, also wie wir uns wieder vereinigen sollten. Aber die Demokratie an sich stand ja nie zur Debatte. Sie steht auch jetzt in der öffentlichen Diskussion nicht zur Debatte, aber das Vertrauen in die Demokratie sinkt, das Vertrauen in die Institutionen sinkt und vor allem das Vertrauen, dass die Demokratie unsere aktuellen Probleme lösen kann, ist nahezu auf einem Tiefpunkt.
Im vergangenen Sommer, also 2024, gab es eine Umfrage in 53 Ländern, nach der bleibt die Unterstützung, das deckt sich dann mit dem, was Sie gerade gesagt haben, die Unterstützung der Demokratie bei rund 85%. Ist eine solche Umfrage bei so einem komplexen Thema und so aktuell, wie es sich gerade verändert, noch frisch genug, wenn sie aus dem vergangenen Sommer kommt? Weil es gibt ja wirklich Schwankungen teilweise von Monat zu Monat.
Ich würde schon sagen, dass diese Zahl belastbar ist, aber es ist eine Sache, die Demokratie gut zu finden, aber die andere Sache ist ja, was mache ich dafür? Ja, ich kann sie ja gut finden, aber trotzdem eigentlich als selbstverständlich ansehen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir uns, dass viel mehr Menschen als bisher sich für die Demokratie engagieren müssen, ob das jetzt in Parteien ist, Interessensverbänden ist, oder einfach im Austausch, im Dialog mit den Nachbarn, mit den Arbeitskollegen, mit der Familie über politische Themen, dass so etwas sehr viel wichtiger jetzt ist, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war.
Welche Rolle hat in den vergangenen Jahren mit Blick auf die Demokratie und das Demokratieverständnis die Pandemie gespielt?
Die Pandemie war vor allem für junge Menschen ein tiefer Einschnitt, hat auch soziale Ungleichheiten weiter befördert. Also diejenigen, die gebildeter waren, ein höheres Einkommen hatten, sind tendenziell sehr viel besser durch die Pandemie gekommen als andere Bevölkerungsgruppen. Und viele haben sich auch alleine gelassen und nicht genug unterstützt gefühlt. Das war bestimmt ein tiefer Einschnitt, der der Demokratie nicht unbedingt gut getan hat.
Der Boss war es, Bruce Springsteen. Jemand, der sich mit dem Präsidenten zuletzt auch ordentlich gefetzt hat, verbal. Das hatte schon eine besondere Klasse, ne?
Ja, das stimmt, aber diese Schoten, will ich mal sagen, Auseinandersetzungen mit dem amerikanischen Präsidenten haben wir ja sehr häufig. Also sehr viele legen sich ja mittlerweile mit ihm an oder andersrum. Donald Trump legt sich mit sehr vielen an, unter anderem eben auch mit Bruce Springsteen.
Sie wollten noch einen Nachsatz abgeben zur Pandemie, weil Ihnen das noch wichtig ist, dass wir da in Deutschland eigentlich einen ganz guten Standort hatten.
Letztendlich ja. Letztendlich ist es ja auch so, dass wir gut durch die Pandemie alles in allem geführt wurden. Demokratie hat ja auch viel mit Führung zu tun, nicht nur mit Partizipation. Es sind ja immer zwei Seiten der demokratischen Medaille. Die eine ist Partizipation und die andere ist Führung. Und die Bundesregierung, damals unter der Leitung der Bundeskanzlerin Angela Merkel, hat das Land alles in allem gut durch die Pandemie geführt. Wir erinnern uns vielleicht auch noch an die Rede, die Angela Merkel damals gehalten hat. Nehmen Sie es ernst. Etwas, was sie hat sich ja sehr selten an die Bürgerinnen und Bürger gewandt, jetzt abgesehen mal von den Neujahrsansprachen. Was wir auch gemerkt haben in dieser Zeit oder viele von uns gemerkt haben, ist, wie tief der Staat dann doch letztendlich auch in private Dinge eingreift und vorübergehend regelt. Wenn wir uns erinnern, auch die Art und Weise, wie wir Urlaub gemacht haben, wo wir Urlaub machen können, war auch auf einmal eine politische Angelegenheit.
Da war dann vielen die Führung zu eng.
Aber der Grund, warum so eng dann geführt wurde und warum so stark reguliert wurde, es ging nicht um die Maximierung der individuellen Interessen, sondern es ging um den Schutz der Gemeinschaft. Das war das Zentrale. Und aus einer demokratietheoretischen Perspektive ganz wichtig war, dass diese Maßnahmen immer nur für eine bestimmte Zeit galten und dann wieder neu ausgehandelt werden mussten, beziehungsweise dann wieder eine neue parlamentarische Mehrheit her musste. Also insofern musste man auch immer wieder begründen als Regierung, warum man diese Maßnahme weiterführt oder anders gestalten möchte. Und das ist eben auch Demokratie.
Und ich trotzdem glaube ich, in dieser Zeit ist viel verloren oder einiges verloren gegangen, weil halt da sich dann viele Menschen wirklich, wurde ja dann auch gerne gesagt, gegängelt fühlten durch solche Maßnahmen, weil wir aber halt alle durch eine Zeit gegangen sind, auf die wir uns 0,0 vorbereiten konnten, wo wir auch gar nicht wussten, was kommt da noch alles auf uns zu.
Das ist ja so ein bisschen auch das Verwunderliche, dass eine Pandemie kommen kann und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch kommt, ist eigentlich jedem, der sich mit dem Thema beschäftigt, vollkommen klar. Und dass man dann trotzdem so unvorbereitet ist, ist eigentlich verwunderlich. Also dass man sowas wie Masken beispielsweise nicht auf Halde hat und so weiter. Wir müssen uns eigentlich sehr viel mehr auf solche Ereignisse, die vorhersehbar sind, vorbereiten, waren es aber nicht, haben dann aber, auch wenn man das im internationalen Vergleich anschaut, standen dann doch relativ gut da, was die Anzahl der Toten anbelangt, was die Versorgung in den Krankenhäusern anbelangt. Haben wir das rückblickend alles in allem als Demokratie, als System, als Gesellschaft gut hinbekommen. Sie haben natürlich vollkommen recht. Es gab auch Teile der Bevölkerung, keine kleinen Teile, die sich abgehängt gefühlt haben, die sich auch im Netz ein Stück weit radikalisiert haben über das Impfthema. Weil man ja gerade da letztendlich auch, man hat jetzt kein Verbot also man hat jetzt nicht gesagt, du musst dich impfen lassen.
Genau.
Aber ohne Impfung hat man eben den Zugang zu bestimmten Dingen nicht bekommen.
Aber diese Impfpflicht stand ja halt immer im Raum und wurde immer diskutiert und einige sahen es als Impfpflicht, andere haben dann halt gesagt, nein, ich mache es eben nicht. Und ich glaube, dass es hat ja wirklich Teilhabe, Demokratie mitzuentscheiden, hat da eine ganz große Rolle gespielt in der Zeit und war wirklich, da mussten wir alle, glaube ich, jeder von uns auch an demokratische Grenzen geführt werden wahrscheinlich.
Ja, absolut. Und gerade bei dem Thema Impfen war es ja ganz virulent, weil sehr viele das eben als einen maximalen Eingriff in die persönliche Freiheit und auch in die eigene Selbstbestimmung gesehen haben. Nicht zuletzt deswegen gab es ja auch keine Impfpflicht, aber bestimmte Dinge konnte man eben als Nicht-Geimpfter dann auch nicht machen.
Mhm. Sie haben in den USA studiert, dort als Politikwissenschaftlerin gearbeitet, waren im Wahlkampfteam von Hillary Clinton und auch als Expertin bei den Präsidentschaftswahlen zuletzt im vergangenen Jahr im Einsatz in den USA. Sie kennen das Land also sehr gut. Wenn dort zuletzt landesweite No-Kings-Demonstrationen fanden, was sagt das über den Zustand der USA aus?
Ja, die USA oder zumindest Teile der USA sind in Schock. Es war ja ein klares, aber auch knappes Wahlergebnis. Donald Trump hat die Mehrzahl oder die Mehrheit der Stimmen des Electoral Colleges gewonnen, also der Wahlmänner und Wahlfrauen. Man muss 270 gewinnen, um dann Präsident zu werden. Aber was ja die eigentliche Krönung seines Wahlkampfes war, dass er auch die sogenannte Popular Vote, also die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler dann letztendlich auch hinter sich hatte, was ja 2016 nicht der Fall war. Die Menschen gehen jetzt vermehrt auf die Straße und das heißt auch sehr viel, weil sie wissen ja nicht, was mit ihnen dann passiert. Also werden sie auf den sozialen Medien dann schlecht dargestellt, wird schlecht über sie gesprochen. Also mit welchen Konsequenzen müssen sie eigentlich rechnen? Soweit ist es ja in den USA ein Stück weit schon. Also die Menschen fangen an, aufzubegehren und sich zu wehren, jetzt nicht nur auf den Universitätscampi, also auf den Geländen der verschiedenen Universitäten, sondern schon auch in den Straßen von Washington, jetzt kürzlich auch Los Angeles. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass ein wahnsinniger Ruck durchs Land geht, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner wissen, dass sich eigentlich bis zum November 2026 wenig ändern wird. Erst im November 2026 gibt es die sogenannten Midterm Elections. Also da wird ein Drittel des Senates und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Das könnte dann wieder in demokratische Herrschaft kommen. Also die Demokraten könnten da wieder die Mehrheit haben. Dann hätte Donald Trump einen engeren Korridor. Aber bis dahin hat er eigentlich maximale Gestaltungsfreiheit.
Und das weiß er auch und sein Team und deshalb macht er so ein Tempo?
Das weiß er und genau deswegen macht er so ein Tempo, weil er eben nur noch ein Jahr und ein paar Monate Zeit hat, bis der Kongress sich eben wieder anders aufstellen könnte.
Jetzt wurden zuletzt mehr als 500 US-Politologen und Politologinnen befragt zur Politik im Land und zu Donald Trump. Die Mehrheit von ihnen sieht die Demokratie in Gefahr. Einige sprechen vom Abgleiten in den Autoritarismus. Die Politik wissen, also welche Stimmung nehmen Sie denn wahr, wenn Sie sich austauschen mit Kolleginnen und Kollegen in den USA?
Ja, genau so. Ganz genau so. Und zwar mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Freunden, die eben jetzt weit weg von der Politikwissenschaft sind. Eigentlich sind es drei unterschiedliche Dinge, die sie nennen. Alle nennen als allererstes die Gefahr, dass der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt wird, dass Donald Trump sich über das Gesetz stellt, über die Erlasse der jeweiligen Gerichte. Und wenn der Rechtsstaat ausgehebelt wird, dann ist die Demokratie auch auf einer Abschussrampe, ganz klar. Das zweite ist, dass Gewalt ein probates Mittel ist. Das wissen wir eigentlich schon seit dem Januar 2021, als Donald Trump das Wahlergebnis nicht anerkennen wollte und den Sturm auf das Kapitol plante bzw. mitinitiierte, also Gewalt als probates Mittel. Und Ein letzter Punkt ist, und das ist auch etwas, was jetzt nicht nur ein Phänomen der USA ist, sondern ein weltweites Phänomen, ist, dass wir in der Demokratie nicht nur auf der Grundlage von Fakten und Wahrheit diskutieren, sondern dass Fake News und Missinformation, Desinformation zunehmen und damit eigentlich eines der Kernelemente der Demokratie, nämlich die Debatte auf der Grundlage von Fakten, obsolet wird.
Aber bei den drei Punkten alleine, die Sie aufgezählt haben, sind wir dann schon bei einer Autokratie?
Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass Demokratie und Autokratie so null in einem 0-1-Verhältnis stehen. Also, dass wir entweder das eine oder das andere haben. Da gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen von Demokratien. Aber ich würde absolut sagen, dass wir in den USA ganz klar auf dem Weg hin zu einem autoritären System sind, weil alle drei Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, in den USA vorhanden sind bzw. ausgeprägt sind.
Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit gab es dann einige, die meinten, naja gut, in 4 Jahren ist dann der Spuk auch vorbei. Gehen Sie da auch von aus oder kriegt der Mann es vielleicht auch hin, die Gesetzgebung so zu verändern, dass auch noch eine dritte Amtszeit von ihm möglich ist?
Also, dass eine dritte Amtszeit möglich ist, wird er nicht hinkriegen, aber er könnte einen Nachfolger installieren, was er jetzt schon mit seinem Vizepräsidenten J.D. Vance gemacht hat, der vielleicht noch gefährlicher ist als Donald Trump. Und J.D. Vance sehe ich als mindestens so gefährlich an wie Donald Trump. Die Frage ist, was Wählerinnen und Wähler dann machen. Sie haben sich ja, das dürfen wir nicht vergessen, also Donald Trump ist gewählt. Und das ist ja auch das Absurde. Demokratie kann völlig demokratisch durch demokratische Wege abgeschafft werden. Haben wir in Deutschland 1933 auch erlebt. Hitler ist völlig legal an die Macht gekommen. Also das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Und es wird sollten es wirklich nur 4 Jahre republikanische Regierung sein, wird bis dahin wahnsinnig viel kaputt gehen. Wir sehen jetzt schon ja auch, das transatlantische Verhältnis ist belastet wie nie zuvor. Die Frage ist, wie es der amerikanischen Wirtschaft ergehen wird, 4 Jahre unter Trump, wenn Migrantinnen und Migranten jetzt in großem Stile aus dem Land gebracht werden. Sie sind ganz notwendig für die amerikanische Wirtschaft und gehören ja letztendlich auch zum großen amerikanischen Traum dazu. Ja, die USA ist ein Einwanderungsland schon immer gewesen und hat sich auch immer so definiert. Also letztendlich braucht die USA dann eine völlig andere Erzählung.
Flowers von Miley Cyrus. Der Song bringt Ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Also nicht, dass Sie sonst nicht strahlen, aber da besonders ist mir aufgefallen.
Ja, das ist ein Lied, das ich letztes Jahr ganz viel und ganz intensiv gehört habe in meiner Zeit im Thomas-Mann-Haus zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die da auch mit mir waren. Und ja, erinnert mich einfach wieder an die sehr intensive Zeit dort.
Sprechen wir nach 11 drüber, versprochen. Jetzt möchte ich mit Ihnen auf die America Party schauen, die Elon Musk vorhat zu gründen. Also eine dritte Partei in den USA oder eine weitere Partei. Macht das oder würde das klappen? Macht das dann auch die USA ein Stück wieder demokratischer?
Also als erstes würde ich mal sagen, das ist... erscheint wie eine Art Trotzreaktion von Elon Musk, der ja jetzt im Streit mit Donald Trump ist und meint, mit so einem Feldzug Donald Trump dann möglicherweise Stimmen im nächsten Wahlkampf zu nehmen. Jetzt ist die USA ein Land mit einem Mehrheitswahlrecht, the winner takes all, sagen wir auch. Und in Ländern mit einem Mehrheitswahlrecht sehen wir im Regelfall immer ein Zwei-Parteien-System. Es bildet sich keine dritte Partei heraus aus diesen wahltaktischen Überlegungen. Es gibt in den USA auch keine sichtbare grüne Partei beispielsweise. Natürlich sind die Grünen, the Greens in den USA auch ein Stück weit organisiert und alles, aber sie schaffen es in Wahlkämpfen nicht sichtbar zu werden aufgrund des Wahlsystems und daran wird sich auch nichts ändern, wenn Elon Musk eine Partei gründet.
Obwohl der Mann ja wirklich schon sich viele Ziele gesetzt hat und einige davon auch durchaus erreicht hat.
Das kann durchaus sein, aber ich glaube, bei diesem Ziel wird er scheitern.
Dieses Verhältnis dieser beiden Männer, Elon Musk und Donald Trump, Was ist das gewesen? War das eine Zweckgemeinschaft, um an die Macht zu kommen von Donald Trump aus, und jetzt stößt man Elon Musk dann so ab? Wie würden Sie das bewerten?
Ja, das geht schon ein bisschen länger zurück. Ich würde es jetzt nicht nur an den beiden Charakteren Musk und Trump festmachen, sondern eher an Silicon Valley und der Macht in Washington. Mhm. Das Silicon Valley hat sich schon sehr frühzeitig im Wahlkampf bemüht, den Republikanern einen ihnen gewogenen Vizepräsidentschaftskandidaten zu präsentieren, was dann J.D. Vance war. Also die Idee, J.D. Vance als Vizepräsidenten zu Kandidaten damals ja nur zu installieren, geht auf das Silicon Valley zurück. Also Elon Musk, Peter Thiel und andere. Warum? Weil sie eben das Silicon Valley maximalen Einfluss in Washington haben wollen, was Regulierung bzw. Deregulierung und keine Regulierung anbelangt. Vor allem natürlich die Debatte, wie reguliere ich soziale Medien und so weiter. Und sie waren ja auch erfolgreich. J.D. Vance ist, wie wir alle wissen, Vizepräsident geworden, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Also ein Erfolg für das Silicon Valley auf ganzer Linie. Elon Musk ist eine der führenden Personen im Silicon Valley. Also wundert es einen jetzt erstmal nicht, dass es eine Nähe dann zwischen Trump und Musk gab. Musk hat sich sehr engagiert im Wahlkampf für Trump persönlich, vor allem aber auch finanziell. Und Geld spielt in amerikanischen Wahlkämpfen eine große Rolle. Und er ist da wirklich all in, wie man so schön sagt, gegangen. Ist dafür auch belohnt worden mit einem Posten in der Regierung. Aber es haben sich schon frühzeitig so gewisse Sollbruchstellen in dem Verhältnis angekündigt, wenn man genauer zugehört hat, vor allem auch programmatischer Natur, was Trumps Position zu Migration und Einwanderung anbelangt, ist sie gänzlich unterschiedlich zu der von Elon Musk. Elon Musk hat ein sehr liberales Verständnis von Einwanderung, sagt auch ganz klar, wir brauchen Einwanderung für unsere Wirtschaft. Wir alle wissen, wie Donald Trump dazu steht. Also das war so die inhaltliche Blockade, die sie hatten. Und dann ist Elon Musk sicherlich auch ein Stück weit ein Bauernopfer gewesen von Donald Trump. Die Umfragewerte sind schlecht. Es gab auch dann Reaktionen, dass der Kahlschlag in den Behörden, der ja auf Elon Musk zurückgeht, vielleicht doch nicht so ganz das Richtige war. Und da, wie Donald Trump eben auch ist, trennt man sich eher von einer Person, als dass man eine Kurskorrektur eingeht.
Das Thomas Mann Haus in Los Angeles ist das ehemalige Wohnhaus des Literaturnobelpreisträgers im Besitz der Bundesregierung und ein Debattenort. Und die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele, die weiter zu Gast ist in S-Wands, Leute, Sie waren da im letzten Jahr.
Ich war da im letzten Jahr insgesamt für 5 Monate und es war eine unglaublich reiche und bereichernde Zeit, an die ich wahnsinnig gern zurückdenke.
Sie haben dort gelebt und gearbeitet. Nehmen Sie uns mal so gedanklich mit in dieses Haus hinein.
Ja, dieses Haus ist, Sie haben es gerade gesagt, ist Thomas Mann mit seiner Familie, lebte dort von 1942 bis 1952. Das Haus wurde von 1940 bis 1942 erbaut. Also Thomas Mann hat es mit einem Architekten zusammen erbauen lassen. Und das ist eigentlich wenig verändert. Es wurde dann 1952, als die Familie Mann erneut fliehen musste vor der McCarthy-Ära in den USA, dann an eine amerikanische Familie verkauft, in deren Besitz es bis 2015 ungefähr war und die wenig verändert hat. Und als die Bundesregierung es dann kaufte und in einen Debattenort umgearbeitet hat, wurde es natürlich technisch auf den neuesten Stand gebracht und die Gemeinschaftsräume wurden toll hergerichtet und auch die einzelnen Zimmer für die sogenannten Fellows. Aber der Charakter des Hauses wurde wenig verändert und vor allem das Arbeitszimmer von Thomas Mann wurde überhaupt nicht verändert. Und der Geist der Familie, auch der Geist einer Familie, die Deutschland verlassen musste, die vor dem Dritten Reich fliehen musste, ist extrem präsent in dem Haus.
Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich könnte ja genauso auch fast schon abwertend sagen, naja, es ist ja nun mal nur ein Wohnhaus.
Ja, es ist nur ein Wohnhaus, aber natürlich haben die Organisatoren, die da tagtäglich mit drin sind und auch die Fellows so ein bisschen begleiten, ich will jetzt nicht sagen betreuen, sondern begleiten, tun wahnsinnig viel und leisten eine ganz tolle Arbeit, um das Leben und das Wirken von Thomas Mann in dieser Zeit aufrecht zu erhalten. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass dieses Haus auch in einer jüdischen Nachbarschaft ist, wo noch viele leben, die damals aus dem Dritten Reich fliehen mussten, was es ja für die ersten 2-3 Jahre auch so ein bisschen schwierig machte. Ne, da kommt jetzt irgendwie so ein deutscher Debattenort da mitten in die Palisades rein und die Art und Weise, wie da auch Dialog mit der Nachbarschaft aufgebaut wurde und wie diese Nachbarschaft eben dieses Vertriebensein des Dritte Reich, was Menschen, die fliehen mussten, erlebt haben, wie die das noch weiterleben lassen, ist unglaublich und wahnsinnig beeindruckend.
Was haben Sie sich für eine Arbeit mit ins Thomas-Mann-Haus genommen gehabt?
Ich habe mein Buchmanuskript Demokratie neu denken mitgenommen, beziehungsweise ich habe nicht das Manuskript mitgenommen, sondern den Vertrag, weil es das Manuskript noch nicht gab. Es gab den Abgabezeitpunkt und ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob ich das in diesen 5 Monaten schaffe oder nicht. Ich habe es geschafft, was ein Stück weit auch dem Haus zu verdanken ist, weil der, ich meine das jetzt positiv, der strenge Arbeitsgeist von Thomas Mann ist auch ansteckend, muss man sagen. Also Thomas Mann hat hier immer von 8 bis 12 gearbeitet, dann eine Mittagspause gemacht und dann gab es noch die Nachmittagsschicht.
Und Sie so, dann auch.
Und so habe ich das auch gemacht. Und dann war natürlich der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus unheimlich bereichernd. Wenn man dann mal bei einer Stelle hing und nicht gedanklich weiterkam, konnte man im Zimmer nebendran klopfen und sagen, hey Sabine, hey Susanne, können wir mal ganz kurz reden. Und das hat auch immer funktioniert und so ist dieses Buch entstanden.
Es gibt von Thomas Mann politische Schriften. Wie wichtig war Thomas Mann die Demokratie?
Thomas Mann war die Demokratie wahnsinnig wichtig. Er galt ja unter anderem auch als Hitlers berühmtester Gegner. Und er hat aus dem Thomas Mann Haus heraus ja auch diese sehr berühmten Reden geschrieben, wo er die Demokratie verteidigt hat, wo er den deutschen Bürgerinnen und Bürgern so ein bisschen ins Gewissen gesprochen hat. Und diese Reden hat er im Haus geschrieben, an seinem Schreibtisch. Die wurden dann von seiner Tochter Erika übersetzt. Er wurde von Erika dann in die Hollywood Studios gefahren. Dort wurde die Rede dann aufgezeichnet, dann an die BBC geschickt nach London und von der BBC aus dann ausgestrahlt.
Schafft man es nur einmal ins Thomas-Mann-Haus nach Kalifornien im Leben oder dürften Sie sich noch ein zweites Mal bewerben?
Ich darf mich kein zweites Mal bewerben. Also als Fellow schafft man es wirklich nur einmal ins Thomas-Mann-Haus. Aber ich würde jedem empfehlen, der in Los Angeles zu Besuch ist, zu schauen, ob man eine Tour durch dieses Thomas-Mann-Haus kriegt, weil es ein absolut beeindruckender Ort ist.
Sie haben Musik mitgebracht, haben schon ein bisschen auch davon gehört. Und jetzt gibt's Udo Jürgens für Sie. Warum?
Udo Jürgens ist in unserer Familie, spricht ganz unterschiedliche Generationen an. Meine Schwiegermutter war mit meinem Mann auf dem letzten Konzert, das Udo Jürgens gegeben hat. Und dann hat mein Sohn neulich Udo Jürgens vor sich hin geträllert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich toll, dass ein Schlagersänger, der jetzt auch schon eine Weile tot ist, so in unserer Familie so generationenübergreifend ist.
Lassen in SWR1 Leute thematisch die USA mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele und widmen uns Europa. Auch hier ist vielerorts ein Aufstieg von Populismus und Extremismus zu verzeichnen. Sehen Sie da eine identische Entwicklung zu den USA?
Bei den USA ist es, früher war es ja immer so, dass wir gesagt haben, sehr viele Trends, die wir in den USA beobachten, kommen dann mit etwas Zeitverzögerung dann bei uns an. Aber jetzt ist der Aufstieg von populistischen Regierungen, von populistischen Strömungen, glaube ich, ein weltweites Phänomen, ein internationales Phänomen und nicht nur in den USA. Die Wurzeln sind ähnliche, also große Unzufriedenheit, sozial, eine wachsende soziale Ungleichheit, eine wachsende Polarisierung der Gesellschaft. Da ist die USA sicherlich sehr viel weiter, als wir das sind. Und ich glaube, da ist es auch so, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir so stark polarisiert werden, wie wir es in den USA sehen, weil wir ein anderes politisches System haben. Wir haben ein Verhältniswahlrecht, was ganz anders ist. Wir sind eine parlamentarische Demokratie und keine präsidentielle Demokratie. Also da ist systemisch schon mal ein Stück weit vorgesorgt. Aber die autoritären Strömungen, die wir sehen, die sehen wir wirklich mittlerweile weltweit.
Es gibt die Studie Junges Europa 2025 von der TUI-Stiftung, die zeigt, dass sich immer mehr junge Menschen politisch rechts der Mitte einsortieren. Aber es gibt auch den Wert, 57% sehen die Demokratie grundlegend als das politische System an, was sie auch befürworten. Ist das etwas mehr als die Hälfte ein guter Wert für Sie noch?
Na, also wenn sich junge Menschen rechts der Mitte ansiedeln, hört sich das für mich wunderbar an, wenn es nicht am ganz rechten Rand ist. Also ich meine,
rechts der Mitte ist natürlich vielspielig.
Rechts der Mitte ist vielspielig. Also wenn man etwas rechts der Mitte ist, ist man ein traditionell Konservativer, was ja völlig in Ordnung ist. Genauso wie es links der Mitte völlig in Ordnung ist. Die große Frage ist nur, wie werden die Extreme bedient und gehen die jungen Menschen nicht doch eher zu den extremeren Parteien. Wenn wir das letzte Bundestagswahlergebnis anschauen, dann waren sowohl die Linken als auch die AfD, also die beiden extremen Parteien in unserem Parteienspektrum, diejenigen, die die jungen Menschen am meisten angesprochen haben. Also da, die jungen Menschen sind am ehesten zu diesen Parteien gegangen. Und da müssen wir uns fragen, was heißt es eigentlich für unsere Demokratie? Mhm. Und 57% sind zufrieden mit der Demokratie, haben Sie gesagt, als Sie diese Studie erwähnt haben. Zufriedenheit mit der Demokratie ist das eine, aber etwas für die Demokratie tun ist das andere. Und wie kriegen wir junge Menschen, vor allem junge Menschen, wieder dazu, sich mehr für die Demokratie zu engagieren? Denn nur mit einem bestimmten Maß an Engagement und an Einsatz für die Demokratie lässt sie sich über Wasser halten.
Also nicht nur eine reine Konsumentenhaltung, ich lasse alles auf mich zukommen und mache selber nichts dafür.
Genau, ich kann nicht auf dem Sofa liegen, wie ich es ja mittlerweile beim Essen bestellen mache und Pizza bestellen und Burger bestellen. Also Demokratie geht nicht mit einem Lieferando-Service.
Es gab bei dieser Umfrage auch den Hinweis der Jugend, dass man sich eine Reform der Demokratie wünschen würde. Lässt sich Demokratie so einfach reformieren?
Demokratie muss sich immer wieder neu aufstellen und verändert sich immer wieder und muss sie auch, um überlebensfähig zu sein. Und wir haben ja jetzt auch im Zuge der Bundestagswahl sehr viel über Bürokratieabbau, über schlankeren Staat, über schnellere Entscheidungen gesprochen. Natürlich lässt sich Demokratie neu denken und lassen sich neue Wege der Partizipation, neue Wege der Information und so weiter denken. Das muss auch so sein. Nur so ist Demokratie auch zukunftsfähig.
Gucken wir mal vor der eigenen Tür in Deutschland. Sie haben es eben schon angesprochen. Sie hatten schon Bezug genommen auf die letzte Bundestagswahl. Ein Symptom für so eine Demokratiekrise ist ja dann auch oftmals eine schwindende Wahlbeteiligung. Hatten wir aber nicht, sondern eigentlich ja das Gegenteil. Dann ist alles nicht so schlimm bei uns?
Also würde ich das nicht sagen, aber Sie haben vollkommen recht. Wir hatten eine hohe Wahlbeteiligung, was für ein großes Interesse spricht. Wir hatten auch viele Parteieintritte im Zuge der Bundestagswahl. Also viele Menschen haben sich bereit erklärt, sich perspektivisch für Parteien zu engagieren. Deswegen die Parteieintritte und eben auch die Erkenntnis, dass man etwas dafür tun muss, dass man sich eben engagieren muss für die Demokratie. Also das war das Positive bei der Bundestagswahl. Es muss jetzt anhalten. Also die Bereitschaft, sich zu beteiligen, sich zu engagieren, muss anhalten. Aber eben auch auf Seiten der Regierung. Es müssen drängende Probleme jetzt auch gelöst werden, weil daran wird die Regierung dann 2029 gemessen werden. Sind die drängenden Probleme angegangen worden? Hat man Lösungen gefunden? Und nur so lässt sich die AfD eben dann auch wieder runterdrücken auf niedrigere Prozentwerte.
Die Herausforderungen, die die aktuelle Regierung hat, sind natürlich einige. Wenn wir weltweit schauen, gibt es genügend Krisenherde, wo Deutschland halt auch eine Rolle spielt und auch ein Interesse hat, dass das besser wird. Und wenn man dann auch noch, das gibt es ja aus Regierungskreisen auch zu hören, weiß, diese Jahre jetzt sind entscheidend für das, was danach kommt, wenn wir auf den Zustand der Demokratie schauen, dann ist das schon ein ziemliches Paket.
Das ist ein absolutes Paket, da haben Sie vollkommen recht. International die große Herausforderung, wie geht es weiter mit den USA? Das transatlantische Verhältnis muss sich völlig neu aufstellen. Der Krieg in Europa, die Herausforderung im Nahen Osten, der russische Präsident, der unberechenbar ist, das sind enorme Herausforderungen. Wir müssen jetzt wieder über Wehrpflicht diskutieren, über Aufrüstung diskutieren. Das sind nicht nur harte Fragen, sondern das sind auch finanzielle Themen. Das Ganze muss ja auch finanziert werden. Und dann die große Frage, wie gehen wir mit der wachsenden sozialen Ungleichheit um, die es bei uns gibt, die auch stärker wird, die eingedämmt werden muss. Das ist ein wahnsinnig dickes Brett für 4 Jahre. Und das auch noch alles mit einem schlankeren Staat. Also die Bevölkerung drängt ja darauf, dass die Entscheidungen schneller getroffen werden, zügiger getroffen werden, klarer geführt wird. Das ist die Herausforderung, die Friedrich Merz mit seiner neuen Mannschaft jetzt vor der Brust hat.
Machen wir es uns teilweise zu einfach, wenn wir sagen, wenn es um den Demokratieverlust oder die Bedeutung, das Engagement in Sachen Demokratie geht, dass wir es auf die gesicherte rechtsextremistische AfD schieben? Dass das die Schuldigen sind, dass wir, dass die Demokratie uns ein wenig abhanden kommt, aus den Händen
Nein,
rutscht.
Es ist eine Konsequenz von bestimmten Entwicklungen. Aber es jetzt nur allein auf die AfD zu schieben, wäre viel zu verkürzt. Es ist die wachsende soziale Ungleichheit, die Abgehängtheit, die einige Bürgerinnen und Bürger zu Recht auch verspüren. Es ist eine Politik, die zu schlecht bis gar nicht kommuniziert hat, also Bürgerinnen und Bürger auch nicht abholt, zu wenig erklärt. Und Demokratie heißt auch, Entscheidungen zu treffen, die keine Mehrheit haben. Aber dann für diese Entscheidung dann eben Mehrheiten zu finden. Das heißt eben auch Demokratie. Und das muss sich eine Regierung jetzt auch trauen. Ja, man muss Bürgerinnen und Bürgern auch was zumuten, um dieses Land nach vorne zu bringen. Und dazu muss ich den Mut haben, unliebsame Entscheidungen zu treffen und dann dafür aber Mehrheiten zu finden. Das ist auch Demokratie. Demokratie ist nicht immer nur mehr Beteiligung.
Wie schätzen Sie es ein, wie wird sich die Demokratie, wenn wir alleine auf Deutschland schauen, in nächster Zeit verändern müssen?
Ich bin da eigentlich relativ positiv gestimmt, weil wir nur an wenigen Stellschrauben drehen müssen, damit wir wieder auf eine positive Beschleunigungsspur kommen. Wir brauchen klare Führung. Wir brauchen ein klares, positives Narrativ. Demokratie muss eine positive Geschichte, ein positives Versprechen in die Zukunft geben, sonst hat sie keine Chance. Wir brauchen schnellere Entscheidungen, einen handlungsfähigeren Staat und eine aktive Zivilgesellschaft. Und mit dieser Gemengelage haben wir eigentlich einen guten Weg nach vorne. Und wir sehen auch auf regionaler und kommunaler Ebene, dass auch viel funktionieren kann, wenn die Dinge zusammenspielen. Das müssen wir nur skalieren und wir müssen auch aufhören, Dinge immer nur schlecht reden zu wollen. Wir müssen wieder in ein positives Narrativ kommen. Dann hat die Demokratie bei uns hier in Deutschland eine sehr gute Chance.
Sunrise Avenue, Hollywood Hills, auch ein Wunsch von SWR1-Leute-Gast Andrea Römmele. Obwohl sie einen klaren Baden-Württemberg-Bezug auch haben. Ich kann nur mal kurz aufzählen. In Stuttgart geboren, in Heidelberg studiert, Mannheim und Bruchsal an den Hochschulen und Universitäten dort gearbeitet. und Sie grüßen gerne Ihre Mutter.
Ich möchte meine Mutter ganz herzlich grüßen, die nämlich hier in Stuttgart im Augustinum ist und sicherlich zuhört, hat sie zumindest vorher noch geschrieben, dass sie live mit dabei ist. Ja, ich bin hier auch in die Schule gegangen. Ich habe sogar 1988 war das beim damals SDR ein Volontariat gemacht für 2-3 Monate im Sommer.
Okay, Sie kommen auch gerne wieder zurück nach Baden-Württemberg.
Ich komme immer sehr gerne zurück nach Stuttgart.
Sehr gut. Wir schauen mal kurz auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Jörg Lauer aus Weinheim hat geschrieben, Professor Wolfgang Merkel nennt das, was im Moment in den USA stattfindet, eine defekte Demokratie. So bezeichnete er Russland vor 25 Jahren. Und heute sehen wir, was aus dieser damals defekten Demokratie geworden ist. Ist das eine Blaupause?
Ich kenne den Aufsatz von Wolfgang Merkel natürlich sehr gut, der stark diskutiert wurde in der politikwissenschaftlichen Zunft. Ich würde weitergehen. Ich würde es nicht mehr als defekte Demokratie bezeichnen, was wir in den USA gerade sehen. Wir haben ja in der ersten Stunde unserer Diskussion gesagt, sind wir auf dem Weg hin zu einem autoritären System? Man könnte aber auch fragen, wenn wir die ganzen Entwicklungen rund um das Silicon Valley sehen, also um Google, Amazon, Facebook, Meta und so weiter und ihren Einfluss auf die amerikanische Politik, ob wir nicht vielleicht sogar ein oligarchisches System mittlerweile sehen.
Dass wir dann halt mit Musk, Bezos und Zuckerberg die Oligarchen haben. Und das wäre ja dann wirklich tatsächlich nach russischem Vorbild.
Absolut.
Musk nehme ich gleich auf, denn Thomas aus Speyer hat geschrieben, wenn es tatsächlich eine neue Partei geben sollte, die America Party von Elon Musk und die dann überwiegend Stimmen von Trump übernimmt, dann wird doch in einigen Staaten eventuell werden die Demokraten die stärkste Partei wieder. The winner takes it all, hatten Sie gesagt. Dann wäre das doch schon wahlentscheidend.
Das ist eine spannende Frage. Wenn man sich die Republikanische Partei anschaut, dann ist diese zu 100% hinter Donald Trump vereint. Dazu müsste sich die Partei erstmal spalten und ich sehe jetzt nicht Elon Musk als denjenigen an, der diese republikanische Partei oder Teile der republikanischen Partei für sich gewinnen kann.
Und Sie sagen,
weil er ja eigentlich als Outsider schon gekommen ist und diese Partei momentan komplett hinter Trump und hinter J.D. Vance stehen.
Und Sie geben dem Ganzen auch nicht so viel Hoffnung, dass es tatsächlich zu dieser Partei von Elon Musk kommen
Nein,
wird.
Nein, das tue ich nicht.
Klaus Geiger hat geschrieben, er sagt, ich finde es ganz schlimm, dass immer noch die Linke mit der AfD als extreme Partei verglichen wird. Das haben wir ja ehrlich gesagt nicht getan, sondern Sie hatten das Spektrum aufgezeigt mit den Randpositionen.
Genau, es sind die Randpositionen, die von den Linken auf der linken Seite und von der rechten Seite von der AfD besetzt werden. Das heißt aber in keinster Weise, dass ich beide als extremistische Parteien ansehe. Es ist die AfD, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung steht. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Und sie sind eben beide am jeweiligen Ende des Parteienspektrums anzusiedeln, die eine aber extremer als die andere.
Ralf Brust hat geschrieben, es geht um das Thomas-Mann-Haus in Kalifornien und da schreibt er, das kann nicht besucht werden, weil es keinen öffentlichen Zugang gibt und Sie sagen, es geht doch.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den der Hörer hier gegeben hat. Es ist in der Tat nicht öffentlich zugänglich, aber man kann sich über das Büro des Thomas-Mann-Hauses zu Führungen anmelden und dann werden eben immer Gruppen zusammengetan und es werden Führungen durchgeführt.
Und nach den Waldbränden in Kalifornien am 6. Juni, also passend zum 150. Geburtstag von Thomas Mann, wurde das Thomas-Mann-Haus auch wieder geöffnet sozusagen. Wann sind Sie das nächste Mal in den Vereinigten Staaten?
Ich werde im August in den USA sein, leider nur an der Ostküste und nicht an der geliebten Westküste. Ich habe sehr viel Zeit im Westen der USA verbracht und fühle mich dem Westen so ein Stückchen näher als dem Osten. Bin aber trotzdem gespannt, wie es sich dann anfühlt, wenn ich dort bin. Ich bin das erste Mal nach der Wahl Donald Trumps dann wieder in den USA.
Vielen Dank fürs Kommen heute. Weiterhin viel Erfolg mit allem, was Sie machen. Und danke für Ihre Einschätzung, die Sie heute mitgebracht haben.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.